und herzlich willkommen. Mein Name ist Lisa Heindl und das hier ist mein Podcast Pädagogik mit Herz. Ich begrüße dich sehr herzlich. Ich freue mich, dass du da bist und dass wir gemeinsam Zeit verbringen. Und ich freue mich, dass ich dir wieder ein ganz, ganz besonderes Gespräch vorstellen darf. Ich habe mich nämlich mit Iris van den Hoven, die Plattform Blickpunkt Erziehung gegründet hat, unterhalten. Und wir haben über das Thema liebevolle Begleitung und Grenzen gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie eigentlich liebevolle Begleitung und Grenzen geben zusammengeht. Geht das überhaupt zusammen? Wir haben auch über das Wort Grenzen gesprochen, dass das oftmals einen sehr negativen Beigeschmack hat. Und wir haben auch in diesem Zusammenhang über Nörgeln und Schimpfen gesprochen und was das auch mit unseren eigenen Grenzen zu tun hat, mit den Grenzen von uns Pädagogen und Pädagoginnen. Und ganz interessant und spannend fand ich auch das Thema Wertschätzung bei Kindern, wo man gefühlt öfters hinten nach sein muss oder öfters das Gefühl hat, dass man da öfter oder bei manchen Kindern einfach öfter nörgelt. Und ich wünsche dir mit diesem Gespräch viel Freude. Ich wünsche dir, dass dein eigener Reflexionsprozess in Gang gebracht wird. Sei liebevoll mit dir, sei ehrlich mit dir. Es bringt nichts, wenn wir uns verschließen und abwenden und unsere eigenen Schwächen nicht sehen wollen, sondern öffnen wir uns liebevoll dem eigenen Reflexionsprozess, denn nur so können wir unsere Arbeit weiter wachsen lassen, können wir sie verändern, können wir sie weiterentwickeln und nur so wachsen wir im Grunde auch als Menschen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir viel Freude mit diesem Gespräch, viel Freude mit deinem eigenen Reflexionsprozess und los geht's!
Liebe Iris van den Hoven, ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich bei mir im Podcast Pädagogik mit Herz. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Herzlich willkommen.
Ja, vielen lieben Dank. Schön, dass ich hier bin. Danke für die Einladung.
Für alle, die sich jetzt fragen, nette Stimme, aber wer ist denn der Mensch hinter der Stimme? Wer ist Iris van den Hoven?
Boah, das ist ja eine gefährliche Frage, die Sie da stellen. Das könnte ja ein langer Abend werden, wenn ich Ihnen jetzt alles erzählen würde. Was für Sie vielleicht interessant ist, ich bin Erziehungs- und Bildungswissenschaftlerin und ich bin ja viel in der Elternbildung und in der pädagogischen Weiterbildung unterwegs. So mein Herzensanliegen ist die liebevolle und gewaltfreie Begleitung der kindlichen Entwicklung, also bindungsorientiert, bedürfnisorientiert. Und ja, ich habe vor mittlerweile 3,5 Jahren eine Plattform gegründet, Blickpunkt Erziehung, die schön ja gewachsen ist und immer noch wächst. Also auf Social Media sind wir da, auf Facebook und auf Instagram insgesamt fast 45.000 Menschen, die sich da täglich austauschen. Viele Eltern, viele Pädagoginnen und Pädagogen, viele Elementarpädagoginnen natürlich auch und sonstige Interessierte. Ja, ist ganz spannend. Ich gebe viele Webinare, viele Fortbildungen und ja, ich glaube, das wäre mal so ein Aspekt von Iris van den Hoven.
Ich möchte Ihnen auch dazu gratulieren, zu dieser wirklich tollen und sehr wertvollen Social-Media-Arbeit, die Sie da leisten. Also, ich empfinde es auch selbst für mich als sehr inspirierend.
Das freut mich. Ja, das ist also, das war mir ein Anliegen. Ich habe vor Jahren schon, es war damals im Zuge einer Arbeitsgruppe, ich glaube, dem Land Tirol sogar, da ist es drum gegangen, wie kann man Elternbildung niederschwellig anbieten. Und ja, mein Erleben war eigentlich auf Social Media, dass ganz viel ja, Bedenkenswertes für Eltern hier angeboten wird. Sehr viel reißerische Inhalte, wo es sehr darum geht, wie kann ich mein Kind praktisch zum Funktionieren bringen, wo sich Eltern auch gegenseitig da ein bisschen reinreißen Und es gibt ja auch jetzt noch, man liest ständig über zweijährige Tyrannen etc., wo ich mir denke, Wahnsinn, wo soll es da hingehen? Also wenn wir heute wissen, dass Gewalt immer noch ein Riesenthema ist und wöchentlich Kleinkinder sterben, in Deutschland zum Beispiel. Seit Jahren hält sich da die Kriminalstatistik, dass 2 bis 3 Kinder und der Großteil davon Kleinkinder an Gewalt sterben, dann stellt sich die Frage, inwieweit es vertretbar ist, dass man 2-Jährige als Tyrannen praktisch hinstellt, weil die vielleicht von ihrer Gehirnausreifung und auch von ihren Erfahrungen, die sie noch nicht gemacht haben, noch nicht so weit sind, dass sie Frustrationstoleranz zum Beispiel haben können. Und es war mir dann einfach ein Anliegen, hier so auf Social Media ein bisschen ein Gegengewicht zu machen. Ich habe ganz lange überlegt, wie nenne ich es, Blickpunkt Erziehung ist es dann geworden, weil ich mir gedacht habe, es wäre toll, wenn man sowas kreieren könnte, wo man verschiedene Blickpunkte einfach anbietet, Blickpunkte der Wissenschaften. Es gibt ja nicht nur die eine Wissenschaft und auch nicht, Wissenschaft wird häufig synonym zur Wahrheit genommen, aber das ist ja, so ist es ja nicht. So Karl Popper, glaube ich, hat gesagt, Wissenschaft ist der aktuellste Stand des Irrtums. Und trotzdem ist es ganz wichtig, dass man sich da hier fachlich einfach Themen zur Erziehung anschaut, aber eben auch die Blickpunkte der Eltern, aber auch der Pädagoginnen und der Pädagogen und vor allem natürlich auch so ein bisschen die Lebenswelt aus den Augen der Kinder. Und das war mir einfach ganz wichtig. Und dann ist mir auch wichtig, dass man zum einen eben nicht nur staubtrockene Theorie angeboten bekommt, sondern dass es auch ein bisschen ein Stück weit berührend und vielleicht auch ein bisschen unterhaltsam ist. Also Humor ist ja auch was generell sehr vernachlässigt wird und ganz, ganz schlimm finde ich das eben im pädagogischen Kontext, wo eigentlich Humor so wichtig wäre. Gerade wenn es ums Lernen geht, gerade wenn es um Bildung, ums Wachsen, ums Menschsein geht, da wäre Humor was ganz Zentrales. Mhm. Also ich lache auch gern. Ich denke, Sie auch, Sie machen mir den Eindruck, als ob Sie gerne lachen.
Ja. Wir haben ja im Vorhinein darüber gesprochen, dass wir über das Thema Grenzen reflektieren wollen. Und die Zielgruppe des Podcasts sind Pädagoginnen und wir alle wissen, was Grenzen sind und haben da so unsere Vorstellungen. Und ich glaube, es ist aber trotzdem sehr spannend, sich da immer wieder so in den eigenen Reflexionsprozess zu holen. Und spannend wird es eben dann, wenn man so merkt, okay, da kommen jetzt meine Emotionen hoch, da kommen meine Gefühle hoch. Aber vielleicht gehen wir noch einmal einen Schritt zurück. Ich spüre ganz oft so die Unsicherheit, wie viele Grenzen sind erlaubt, beziehungsweise schon allein dieses Wort hat oft so einen negativen Beigeschmack, nennt man es vielleicht besser Struktur, Rahmen. Genau, vielleicht könnten Sie uns das ein bisschen mitnehmen.
Ja, im besten Fall sind Grenzen nicht begrenzend und nicht eingrenzend, sondern orientierungshelfend, strukturierend. Im besten Fall sind es Grenzen. Aber Sie haben das schön formuliert jetzt auch, dass man sich oft denkt, wie viele Grenzen sind in Ordnung. Und das ist auch so ein bisschen ein Missverständnis, das sehr verbreitet ist, wie ich finde. Ich kriege das häufig mit, dass so diese, also das Thema Grenzen ist natürlich eins, das sehr gewünscht ist, auch in Elternbildungsveranstaltungen. Warum? Weil sich Bezugspersonen von Kindern da häufig ein bisschen hilflos wahrnehmen und sich genau die Frage eben stellen, welche Grenzen muss ich setzen? Und am schönsten wäre es irgendwo, wenn man so ein Lexikon hätte, wo man sieht, okay, 4-jähriges Mädchen, da wären jetzt praktisch Grenzen XY die richtigen. Und wir haben so ein bisschen das Gefühl, dass das Grenzen setzen dazugehört, damit das Menschlein sich praktisch schon daran gewöhnt, dass man einfach mit Grenzen leben muss. Aber es geht gar nicht darum, dass ich eine gewisse Anzahl habe an Grenzen, sondern also das Leben selbst begrenzt ja eh schon ganz viel. Also da das können wir getrost vernachlässigen. An und für sich ist unser Sein ohnehin und vor allem im gesellschaftlichen Kontext eh schon sehr begrenzt. Es geht da um viel mehr eigentlich. Also es geht natürlich um schützende Grenzen, die ganz wichtig sind. Das sind auch ganz authentische Grenzen, die Kinder gern, also recht gut auch annehmen können, weil da auch ein Wert natürlich dahinter steht. Also wenn es um die Sicherheit geht, ist ganz klar, da braucht man Grenzen. Aber auch wenn es um schützende Grenzen geht im Kontext von Grenzen von Kindern, die wir nicht überschreiten sollten. Also gerade Kinder werden ja häufig sehr übergriffig behandelt, auch immer noch. Also Adultismus ist immer noch so ein bisschen verbreitet. Und ich habe gerade jetzt mal einen Beitrag auch geschalten, wo es darum gegangen ist, dass es wichtig ist, dass man Kinder eben auch ihre eigenen Grenzen, wenn es um ihren eigenen Körper geht, nicht nur, dass man es nicht nur zulässt, sondern dass man sie da auch ermutigt, dass man sich selber abgrenzen darf, dass man vielleicht nicht von der Tante Bertha abgeschlappert werden möchte oder vom netten Nachbarn umarmt werden möchte, wenn man das nicht möchte, oder auch vielleicht, und da sind wir dann schon wieder so ein bisschen, wo es vielleicht oft knifflig wird, nicht unbedingt jemanden, der mir noch nicht gut bekannt ist, die Hand geben möchte. Also das ist ja auch gesellschaftlich von uns sehr erwartet und das hat was mit Wertschätzung zu tun, mit Höflichkeit, also einfach Werte, die in der Gesellschaft gegeben sind. Und zugleich ist es für ein kleines Kind, das vielleicht im Kindergarten jetzt der Kindergartenpädagogin die Hand nicht geben möchte und das dann, wie ich eben auch auf meiner Seite letztens gelesen habe, sanktioniert wird, dass es hinter der Tür stehen muss, weil es die Hand eben nicht gibt, das ist natürlich fatal. Also da geht es darum, dass wir hier auch Grenzen wahren von den Kindern und uns da ja ein Stück weit auch ein bisschen hinterfragen, wie sehr wir hier eigentlich auch einen lebenslangen Schutz geben können, wenn Kinder das selbstverständlich finden, dass sie selbst über ihren Körper hier auch verfügen dürfen. Und zum Nächsten sind ganz relevante Grenzen die der Bezugspersonen. Haben Sie zuerst auch schon ein bisschen angesprochen, nämlich gar nicht so die Grenzen, die wir Kindern setzen, sondern unsere eigenen Grenzen, die wir spüren auch. Wo wir merken, okay, das ist mir jetzt zu viel oder das geht jetzt über meine Grenze. Und es ist super wertvoll, wenn wir da authentisch sind und Kinder das auch mitteilen, nicht alles praktisch weglächeln und so das Gefühl haben, ja, darf man jetzt gar nicht begrenzen, sondern dass man auch bei sich selber bleibt und auch mal sagt, nein, das ist mir jetzt halt vielleicht zu laut oder zu viel und ja, davon können Kinder wirklich lernen, von Vorbildern, die zeigen, dass man auch mal Nein sagen kann und trotzdem, also dass das auch gut ist, dass man gut auf sich schaut, dass man für sich selber sorgt. Das ist schon mal ganz wichtig. Und natürlich geben Grenzen auch Orientierung, wie Sie das zuerst schon angesprochen haben, und auch Regeln, die sind auch relevant. Aber die Frage ist eben, worauf basieren sie? Also wenn eine Regel nicht auf einem Wert basiert, sondern die Regel ist nur, weil das haben wir schon seit 100 Jahren so gemacht, dann ist sie ja auf wackeligen Fundament gebaut. Wenn es ein echter Wert ist, den wir gemeinsam haben, dann schaut es ganz gut aus, wenn wir das auch schön vorleben, dass solche Regeln auch von Kindern mitgetragen werden.
Und dafür ist es total wichtig, dass wir Pädagoginnen in den Reflexionsprozess kommen und uns fragen, welche Werte wollen wir leben, wollen wir vertreten? Und nicht einfach nur, das macht man nicht und deshalb, genau.
Genau, also sobald das der Mann da ist, ist es sowieso, da darf man sich immer selbst einbremsen und es passiert ja sehr oft, dass wir eben über Mann spricht. Aber wer ist dieser Mann? Und worum soll es uns interessieren, dass der das nicht macht? Also wenn wir selbst nicht sagen können, wir machen das nicht oder ich mache das nicht, dann muss man sich hinterfragen, warum hat man da eine Bremse eigentlich? Warum muss man das so praktisch so ein bisschen wegschieben? Also nur weil man irgendwas nicht macht, das ist kein Grund. Es muss echt ein Wert dahinter stehen. Was steht wirklich dahinter, dass man sich eine Regel überlegt? Und also da gibt es natürlich ganz, ganz viel verschiedene. Und darum ist es auch nicht seriös, wenn man so Erziehungsratschläge austeilt, weil eben jeder ein Stück weit eigene Werte hat. Und zugleich gibt es natürlich auch gesellschaftliche Werte, die zumindest in einem Mindestmaß von uns auch gelebt werden müssen. Also kennen Sie auch sicher, wenn Sie im Kindergarten viel verschiedene Kulturen auch haben, dass da vielleicht Werte auch verschieden gelebt werden. Also für nicht jeden ist zum Beispiel Pünktlichkeit der gleiche Wert. Das ist per se eigentlich nichts Schlechtes, gell? Für manche ist Ordnung ein Riesenwert, für manche ist Höflichkeit ein Riesenwert und für manche ist das auch ein Wert, aber vielleicht jetzt nicht so ausgestaltet. Manche sind sehr sportlich, sehr religiös, es gibt da ja ganz viel. Und wenn bei uns gesellschaftlich es einfach ganz wichtig ist, dass man pünktlich ist, dass man sagt, um 8:30 ist der Kindergarten zum Beispiel zu, dann wird es vielleicht immer ein paar geben, die sich da eher schwer tun, weil für die ist vielleicht ein anderer Wert wesentlich wichtiger. Und vielleicht auch von der Herkunftsfamilie her auch anders gelebt. Also natürlich gibt es gesellschaftliche Werte, wo es ganz wichtig ist, dass wir den Kindern hier das auch vorleben, ein Grundmaß an Hygiene, Pünktlichkeit, Höflichkeit in einem gewissen Maß, weil wir Kindern sonst, die haben es natürlich super schwer, wenn die dann in einem neuen System sind und uns da ganz anders natürlich abläuft. Also das ist schon in der Verantwortung von uns. Aber zugleich ist es auch wichtig, dass man sich schon gut überlegt, dass man nicht nur Werte und Regeln aufstellt, nur weil man das eben so macht oder eben so nicht macht.
Und wie geht liebevolles Begleiten und Grenzen zusammen? Das ist oft ja so der innere Konflikt, glaube ich, den viele gehobenen Eltern spüren.
Ja. Das ist eine sehr schöne Frage, denn es ist einfach ein sehr weit verbreitetes Missverständnis, das eigentlich fatal ist. Also, und das mir sehr oft begegnet. Also, wenn wir so ein bisschen das Gefühl haben, so liebevoll, gewaltfrei Kinder zu begleiten, bindungsorientiert, bedürfnisorientiert, dann wird das ganz oft missverstanden mit einem permissiven Erziehungsstil, was es aber nicht ist. Also das begegnet mir auch sehr stark auf meinen Seiten, wo ich sagen muss, da habe ich sehr ganz viel reflektierte Menschen, die sich hier treffen. Und zugleich ist es doch oft so, dass so diese, ja, dass man es einfach so spürt, dass die Menschen so ein bisschen Angst haben, wenn ich eben nicht ganz streng bin und Grenzen setze und vielleicht sogar Richtung autoritär mein Kind erziehe, dass es dann irgendwo, ja, alles tun darf, was es will und es gibt keine Regeln, es gibt keine Grenzen. Wenn wir in die Erziehungsstilforschung schauen, schon in den 70er Jahren hat Diane Baumrind, eine amerikanische Psychologin, die vier zentralen Erziehungsstile in der Erziehungsstilforschung, findet sie ganz viele Begriffe, die zum Gleichen missverständlich ähnlich sind und sich auch überlappen. Aber bei Baumrind ist es ganz schön, weil die hat eben vier so Pole aufgebaut und anhand von zwei Dimensionen spannt sie die auf und damit wird es ganz greifbar. Und diese zwei Dimensionen sind bei Baumrind Zuwendung und Herausforderung. Und sie sagt eben, es gibt einen autoritären Erziehungsstil und da ist ganz viel Herausforderung da und kaum Zuwendung. Dann gibt es diesen permissiven Erziehungsstil, wo man das Gefühl hat, ja, vor lauter Liebe praktisch will man keine Grenzen setzen und auch nicht viel fordern. Da ist also unglaublich viel Zuwendung da, aber eben kaum Herausforderung. Dann gibt es den gleichgültigen Erziehungsstil, also der schon in die Richtung Vernachlässigung geht, auch heute noch ein Riesenthema. Vernachlässigung ist noch immer eines der der häufigsten Gründe für Traumatisierung auch. Es gibt auch bei uns noch viele Kinder, die vernachlässigt werden. Und bei der Vernachlässigung kann man sagen, da ist weder Zuwendung noch Herausforderung eigentlich vorhanden. Da ist gar nichts. Und dann gibt es eben diesen autoritativen Erziehungsstil, also nicht zu verwechseln mit autoritärem Erziehungsstil. Und da ist die Zuwendung stark, aber auch die Herausforderung ist stark, aber eben immer, indem man aber auch im Blick behält, was sind unsere Werte, was ist uns wichtig und die Persönlichkeit des Kindes ja auch respektiert wird und das ist auch ganz wichtig, auch der Entwicklungsstand des Kindes. Also das ist natürlich auch wichtig, dass ich weiß, was kann ein zweijähriges, ein vierjähriges, ein sechsjähriges Kind überhaupt von seiner Entwicklung her schon auch leisten? Kann sich das in jemand anderen hineinversetzen? Kann es schon Frustrationstoleranz überhaupt entwickelt haben? Oder ist es jetzt eigentlich meine Aufgabe, dass ich das nicht voraussetze und sanktioniere, wenn es nicht klappt, sondern dass ich es eben begleite? Dahingehend, dass es dann mal vielleicht auf sozialverträgliche Art und Weise mit starken Gefühlen umgehen kann, zum Beispiel. Das ist ja auch häufig so der Knackpunkt, wahrscheinlich auch im elementarpädagogischen Kontext, dass wir hier Kinder haben, die vielleicht mit starken Gefühlen nicht gut, also nicht gut unter Anführungszeichen, eigentlich so umgehen, wie die Natur uns gut ausgerüstet hat, nämlich für Herausforderungen mit Kampf oder Flucht. da ist man nun mal laut und denkt nicht viel und analysiert auch nicht viel, was kleine Kinder ohnehin nicht machen, sondern ist voll in der Aktion, in der Bewegung, in der Abwehr. Und das ist einfach unser Weg, sie da zu begleiten, dass sie eben vielleicht eine Möglichkeit entwickeln, wie man mit so starken Gefühlen wie Wut oder auch Trauer oder auch Angst so umgehen kann, dass man sie nicht runterschluckt und damit irgendwann mal auf einem Pulverfass sitzt oder auch so eine Art Gefühlsblindheit entwickelt, wie sie viele Erwachsene haben, die weder ihre Gefühle spüren noch sie mitteilen können. Also die nicht runterschlucken, aber trotzdem eben jetzt nicht gerade alles kurz und klein schlagen müssen, sondern ihre Gefühle regulieren können, dass sie einfach spüren, was tut mir gut, was kann ich dagegen machen. Und da sind wir Erwachsene natürlich Vorbild und leben vor. Und im besten Fall leben wir auch vor, wie wir mit Gefühlen umgehen. Wie Sie zuerst schon gesagt haben, wenn man merkt, mal irgendwo geht das jetzt an meine Grenze, das tut mir nicht gut, dann ist es auch wichtig, dass wir nicht immer nur lächeln, souverän und so tun, als ob wir, weil wir sind ja jetzt praktisch die Erwachsenen, als ob uns das alles nicht berührt, weil Kinder lernen hauptsächlich durch Vorbild. Und wenn ich eigentlich in Sachen schwieriger Gefühle kein Vorbild gebe, weil ich dann nur so tue, als ob ich eh drüber stehe und eben nicht zeige, wie gehe ich damit um, wenn ich mal wütend bin. Vielleicht, dass ich mal eine Runde ums Haus laufe oder mich bewege oder laut singe oder was man auch immer tun könnte, damit es einem besser geht und dem Kind praktisch damit ja emotionale Kompetenz vorlebt, dann ist das natürlich der Weg, wo wir Kinder gut begleiten. Und nicht der, indem wir eben sagen, was ich auch, muss ich jetzt sagen, ich entschuldige mich schon gleich bei allen Elementarpädagoginnen, die sehr reflektiert sind und das niemals machen würden, aber was mir auch schon in diesem Kontext passiert ist, dass mir einfach auch bei Vorträgen eben Elementarpädagogen erzählen, ja, das Kind wird einfach rausgeschickt, so praktisch in den Ankleideraum, bis sich's abgekühlt hat. Das ist jetzt nicht die Art, wie ich Kinder da gut begleite. Das ist Isolation und damit eigentlich Strafe und wahrscheinlich das Letzte, was das Kind jetzt bräuchte.
Das entsteht, wenn man dann halt so in einen Machtkampf kommt.
Also, genau.
Und
ja. Der in der Regel, wenn wir jetzt von kleinen Kindern sprechen, vom Erwachsenen ausgelöst wird. Weil das kleine Kind vielleicht da jetzt ein Unvermögen hat, überhaupt mit der Situation anders umzugehen. Und wir das vielleicht oft nicht erkennen, dass es jetzt irgendwo was bräuchte, einfach eine Unterstützung und zugleich vielleicht auch, das muss ich schon auch sagen, nicht immer die beruflichen Rahmenbedingungen haben, da überhaupt drauf einzugehen. Weil wenn ich da, keine Ahnung, 24 Kinder betreue, je nachdem, wo man arbeitet, gibt es auch sehr zufriedene Elementarpädagoginnen. Aber es gibt auch viele, die durchaus sich überfordert fühlen durch eben den Fachkraft-Kind-Schlüssel, wo einfach sich auch die Frage stellt, wie kann man denn da überhaupt echt eine Beziehung zum Kind aufbauen. Also wenn wir uns anschauen, im Vergleich zu Europa sind wir hier in Österreich wirklich ja schwach aufgestellt. Also die durchschnittliche elementarpädagogische Fachkraft in Europa betreut 7 Kinder. Bei uns geht es bis zu 24 rauf. Und das macht natürlich auch was. Also da kann ich auch schneller mal die Nerven verlieren oder vielleicht echt mir auch denken, ja, wenn jetzt 24 Kinder da am gleichen Rad drehen, wie soll ich da auch dem begegnen können? Ohne magische Kraft.
Oft im Zusammenhang mit dem Thema Grenzen ist auch das Nörgeln und so das ständige Schimpfen und ja, Nörgeln, glaube ich, trifft es am besten. Ich glaube, das kennt auch jede Elementarpädagogin, wenn man so einen Tag hat, wo man das Gefühl hat, man nörgelt eigentlich den ganzen Tag lang. Wie hole ich mich das selbst raus?
Ja, das ist so, das kennt, glaube ich, wirklich fast jeder, der mit Kindern auch viel zusammen ist und zusammenarbeitet, dass man sich oft selber schon gar nicht mehr hören mag. Und weiß ja auch, man merkt ja auch, man sagt immer das Gleiche und es ändert sich ja eigentlich auch nicht wirklich viel. Und das ist natürlich auch so was, wo so die Sehnsucht nach dem Knopf, wo Exit draufsteht, ist, wo man einfach sagt, okay, wenn ich da jetzt drauf drücke, dann kann ich da aussteigen und es funktioniert halt alles so, ohne dass ich alles 100-mal sagen muss, bis ich schon die Fusseln auf der Zunge spüre. Der Wunsch ist natürlich da und es gibt natürlich auch viele Angebote, die in diese Richtung auch gehen. Und zum Beispiel das Thema Kommunikation mit dem Kind. Das ist auch ein Thema, das ich ganz wichtig finde, die Art und Weise, wie wir mit Kindern reden. Da kann man auch ganz viel damit bewirken. Gerade gewaltfreie Kommunikation nach Rosenberg ist natürlich auch sowas, wo man wirklich merkt, da geht es gar nicht drum um die Techniken, um die Tools, sondern eigentlich geht es darum, dass man die Haltung dahinter verstanden hat. Dann kann man ganz viel damit eigentlich bewirken. Trotzdem ist es einfach auch nicht so leicht, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt die richtige Kommunikation habe oder irgend so ein Tool, dann kann ich da dem aussteigen, da kann ich praktisch dieses Nörgeln und Schimpfen abstellen. Was ich da immer, da lehne ich mich immer ganz gern an das Konzept Family Support, das ein ganz schönes Rahmenmodell hat, eben für liebevolle und gewaltfreie Begleitung von Kindern. Und das ist dann eben ein bisschen ein Stück weit mehr wie nur, dass man sagt, okay, am besten man spricht so mit dem Kind oder man macht jenes, eine Atemübung vorher, kann niemals schaden, sondern da geht es darum, dass man sich so mal das Große und Ganze anschaut. Das Schöne an Family Support ist, dass es ja keine Gebrauchsanleitung fürs Kind gibt, sondern dass es einfach so ein Modell ist, das einfach zeigt, was ist ganz wichtig für die kindliche Entwicklung vom Erziehungsstil her und was ist auch wichtig, aber sollte jetzt nicht so viel Raum einnehmen. Und wenn man sich damit auseinandersetzt, dann merkt man schon, wie eben dieses Nörgeln und wie dieses vielleicht Schimpfen auch ein bisschen entkräftet werden kann. Also wenn ich das jetzt ganz kurz umreiße, dann geht es darum, das ist so in Form von einer Pyramide und die Basis ist praktisch das, was ganz, ganz wichtig ist, wo wir eigentlich nicht zu viel machen können und die Spitze ist auch noch wichtig, aber die da sollte man sich eben gut überlegen, inwiefern und wann man das einfach einsetzt. Und in der Basis liegt natürlich die Wertschätzung, also die bedingungslose Wertschätzung, dass Kinder sich angenommen fühlen, dass die sich gesehen fühlen, dass die das Gefühl haben, ich muss nicht was dafür tun, dass ich gemocht werde, sondern eben bedingungslos einfach gemocht werde, weil ich da bin. Super, wenn ich mal mithelfe, wenn ich mich bemühe, das wird auch gesehen, aber es hängt nicht praktisch die Beziehung zu mir davon ab. Und die Wertschätzung ist das eine da in der Basis und auch die Werte, dass wir eben unsere Werte kennen, haben wir heute schon drüber gesprochen, was ist uns wichtig, warum ist uns das jetzt wichtig, dass wir da diese Regel haben zum Beispiel.
Ich würde ganz kurz einhaken.
Ja, gern.
Vor allem eben bei Kindern, wo man das Gefühl hat, da muss man immer wieder nörgeln und immer wieder schimpfen und gerade da sich wieder, immer wieder, glaube ich, bewusst zu machen, oder bewusst wertzuschätzen, wenn etwas toll gelingt, weil wir neigen dann oft dazu, nur noch das Negative zu sehen. Und ich glaube, das passt da jetzt ganz gut in diese Basis der Pyramide.
Ja, genau. Ja, das passt sehr gut. Und das ist ja auch sehr menschlich, sehr natürlich, dass wir immer so ein bisschen schauen, was könnte noch optimiert werden und wo sind jetzt die Fehler praktisch. Also auch wenn wir lang, auch wahrscheinlich in der Ausbildung, über ressourcenorientierte Modelle durch Bauken haben müssen, haben wir immer noch so diesen defizitorientierten Blick häufig und das ist im Menschen einfach angelegt. Wir schauen immer auf das, was stimmt nicht. Der Mensch ist ein Optimierungstier, mitunter deshalb sind wir auch so fortschrittlich, weil wir immer schauen, was könnte noch besser gehen. Aber es muss uns auch bewusst sein, so wie Sie es auch sagen, dass dieser Blick auf immer nur das, was jetzt nicht funktioniert oder was wir gerne anders hätten, der ist wie, also das ist einfach der Fokus, das ist wie Dünger. Das stärke ich total damit. Also da, wo ich meine Aufmerksamkeit hinlege, das wird gestärkt. Und wenn ich bei diesen Kindern eben dann immer nur die Aufmerksamkeit darauf hinlege, dass ich auch sage, ich kann es 100-mal sagen, es funktioniert nicht, dann werde ich auch das stärken damit. Und da kann man sich auch häufig mal versuchen, dass man dieses eine Mal erwischt, wo was gut klappt, was vielleicht sogar scheinbar selbstverständlich ist, und da auch das wirklich ganz bewusst sehen und auch zeige, ich sehe das und ich. Und auch das schätze ich wert, aber eben das Kind an sich, dass es sich einfach auch gemocht fühlt. Und die Kinder, die es uns am wenigsten leicht machen, dass wir sie so gut annehmen können. Denn wenn man ehrlich ist, dann gibt's einfach Kinder, die machen es einem super leicht, da funktioniert alles, die haben einen so einen, ja, die kommen einem schon so entgegen, dass man einfach sich leichter tut. Und dann gibt's Kinder, die machen es einem einfach weniger leicht. Und die bräuchten es eigentlich am allerdringendsten, dass wir denen zeigen, dass wir sie als Person sehr wertschätzen, dass sie ja als sich nicht da verbiegen müssen oder so. Also diese Wertschätzung ist ganz wichtig.
Und das ist auch so wertvolle Beziehungsarbeit und Bildungsarbeit. Und für das müssen wir uns auch Zeit nehmen und dafür brauchen wir Energie. Und ich glaube, wir stressen uns auch oft auch selbst mit all den anderen Sachen, dass wir gar nicht mehr die Kraft und die Energie haben, dann auf solche Situationen positiv eingehen zu können, die zu sehen, wenn man selbst einfach keine Energie mehr hat.
Natürlich, also das braucht es natürlich auch, dass es der Bezugsperson auch gut geht, dass sie überhaupt das leisten kann. Also da ist Selbstfürsorge ja ein Riesenthema. Und nicht nur Selbstfürsorge, sondern eben auch, dass die Rahmenbedingungen dementsprechend sind, dass man auch so arbeiten kann. Das ist schon mal ganz zentral. Also wenn man will, dass man Kindern was Gutes tut, dann muss man bei den Bezugspersonen ansetzen, dass es denen auch gut geht. Das ist mal die Basis. Also ich kann noch das Beste wollen, wenn ich total gestresst bin und überfordert, dann wird es schwierig werden, weil ich einfach im Stressmodus bin. Und da sind wir automatisch nicht diejenigen, die gut reflektieren können, über uns auch selbst praktisch beobachten können, so die Perspektive ein bisschen aus der anderen Seite sehen, sondern da sind auch wir Erwachsenen so ein bisschen in diesem Flucht- oder Kampfmodus, Tunnelblick und ganz viel geht da nicht mehr übers Großhirn, sondern da wird ganz viel in den tieferen Schichten unseres Gehirns abgewickelt. Also das ist natürlich so. Das ist Beziehungsarbeit. Und ja, ich denke mir immer, was für ein Beruf könnte eigentlich wichtiger sein wie der von Menschen, die auf unsere ganz kleinen der Gesellschaft gut achten. Wir wissen seit Jahren, ich glaube, seit, wenn mich nicht alles erst seit 14 Jahren ist, der Kindergarten offiziell auch im politischen Programm eine Bildungsinstitution. Und es wäre eigentlich angebracht, dass man hier auch wirklich investiert. Da fällt mir viel ein, was man machen könnte, dass hier auch die Rahmenbedingungen dem Kind praktisch entsprechend besser sind. Also wir sprechen ja von pädagogischer Qualität in Bildungsrahmenplan liest man, dass der sich misst, indem man eben die Bedürfnisse und die Interessen der Kinder in den Mittelpunkt stellt. Und dazu braucht es halt auch die Rahmenbedingungen, dass man wirklich so arbeiten kann. Mhm. Genau, jetzt sind wir da ein bisschen abgedriftet von diesem Modell, aber das ist trotzdem wichtig, dass man es auch sagt, weil es sind natürlich große Worte und wie kann ich das dann aber auch umsetzen, wenn ich eben die Rahmenbedingungen vielleicht nicht habe oder vielleicht auch nicht die Möglichkeit, das in einer Supervision zum Beispiel auch zu reflektieren. Das finde ich auch total wichtig, dass das gut angeboten wird. Und zugleich kann man natürlich auch, also das ist schon auch wichtig, als Elementarpädagogin viel machen. Es kommt auch immer darauf an, natürlich auf die Leitung des Kindergartens, mit wem man auch zusammenarbeitet, inwiefern man da beweglich ist. Aber ich denke mir immer, bei Kindergärten, wo es die allerschönsten Basteleien gibt, sollte man mal genauer hinschauen, weil da geht ganz viel Zeit rein, ganz viel Energie rein. Oft wird auch ganz viel von, also ganz wenig von den Kindern selber dann auch gebastelt. Das wäre vielleicht etwas, wo man auch einsparen kann. Ich habe für eine wissenschaftliche Arbeit untersucht Belastung und also Bewältigung, also Stressprozesse von Elementarpädagoginnen und habe da ganz tolle Interviews geführt mit Kindergartenpädagogen, Pädagoginnen. Und da habe ich eine ganz tolle Pädagogin da gehabt, die in der Leitungsfunktion war und die gesagt hat, sie hat ganz viel so down geschiftet. Also die Feste werden nicht mehr so riesig und so pompös ausgerichtet. Die Zeit wird eher genutzt dafür, dass die Kinder da praktisch selber was entwickeln können. Die können da, keine Ahnung, den Zirkus selber überlegen, wie machen wir die Auftritte. Es muss nicht perfekt zur Schau gestellt werden für die Eltern, sondern also da geht es viel mehr ins Tun mit den Kindern und weniger in die Optik nach außen. Und die sagt, also da tun sich echt einfach ganz viele Räume auf, wo man ins Tun kommt und der ganze Stress, also viel vom Stress einfach auch wegfällt. Also man kann natürlich auch selbst das bewirken.
Ja, total schön, dass Sie das so ansprechen. Die Optik nach außen.
Ja.
Ich glaube, es geht ganz oft darum, dass wir uns präsentieren wollen. Dass wir damit zeigen wollen, dass wir gute Arbeit leisten. Damit wird es sichtbar sozusagen.
Ja, damit wird es sichtbar und es wird in einem gewissen Maße ja auch erwartet. würde ich jetzt mal sagen, auch von Eltern. Also da ist ja schon auch ein großer Erwartungsdruck da, finde ich. Auch wenn es jetzt gerade um Kinder geht, die zum Beispiel schon im Vorschulalter sind, also da, das sehe ich auch, da gibt es viel Druck, weil Eltern einfach ganz wichtig ist, dass die Kinder da fit für die Schule praktisch gemacht werden. Also ich glaube, da geht auch ganz viel auf die Kappe der Elementarpädagoginnen dann. Und zugleich wäre es einfach wichtig, dass man sich echt überlegt, was sind jetzt gerade, wenn es jetzt um die Basteleien oder die Feste geht, was ist uns wirklich wichtig? Und auch mit den Eltern sich da zusammenzusetzen. Elternarbeit selbst ist ja auch so ein Thema. Also auch da habe ich, also meines Erachtens nach, sind die Rahmenbedingungen eigentlich ausbaufähig. Elternarbeit wäre sowas Wichtiges und findet doch oft nur so, also halt bei Elternabenden oder so mehr so hinderlich zwischen Tür und Angel, also mehr als etwas, was von der Arbeit mit dem Kind ablenkt oder nervig empfunden wird, also nicht von allen, aber von vielen doch schon. Und da müsste man sich auch überlegen, wie könnte man da einen Rahmen schaffen. Also es wäre ja so wichtig, dass hier Eltern mit Pädagoginnen hier an einem Strang ziehen. Aber das ist halt eben auch Beziehungsarbeit, die Zeit braucht.
Ja. Ich würde jetzt gern zurück
zu unserem
Modell.
Genau. Also wir waren jetzt einfach so bei dieser Basis, die ganz wichtig ist. Dass einfach diese Wertschätzung, da ist der Fokus auch auf das, was auf dieses, also wir haben alle dieses Bedürfnis, dass wir gesehen werden und dass das Kind sich auch als gesehen erlebt und wahrnimmt und zwar nicht nur in seinen unter Anführungszeichen Unzulänglichkeiten, sondern eben auch ja bei allem, was anscheinend selbstverständlich gut ist. Und zu dieser zweite Stufe in der Pyramide ist die Vorbild, also das Vorleben eigentlich. Das kann man einfach nicht genug betonen, dass wir viel Kindern sagen können, wir können auch viele Regeln aufstellen, aber wenn wir es selbst nicht vorleben, also das ist das, was Kinder wirklich schauen. Also und auch gerade ab 2 Jahren können wir sagen, sind Kinder ja wie so ein Schwamm, die schauen ja ganz genau, was machen die Bezugspersonen. Da wird sehr viel nachgeahmt und da wird sehr viel aufgenommen. Und das wäre eigentlich eine Riesenchance. Und das sieht man ja auch zum Beispiel bei so Institutionen, wo Aufräumen was ist, gemeinsam aufräumen, das ist so ein bisschen spielerisch leicht. Wir räumen jetzt auf gemeinsam, wir helfen zusammen, ohne so einen Erwartungsdruck, dass die Kleinen jetzt da das schon alleine irgendwo bewältigen könnten. Und ohne, jetzt müssen wir noch aufräumen. Und auch ohne, dass man beim Spiel die ganze Zeit ein Auge drauf hat, dass ja nicht zu viel rausgeräumt ist, weil dann das stresst. Also dass das eher was Schönes ist, was Spielerisches, da ist auch wieder ein Wert dahinter. Wir haben es gern alles so, dass wir wieder alles finden und wir helfen gern zusammen. Und das machen wir vielleicht mit einer Musik oder mit einem einfach Ritual, mit einem schönen Ritual ist auch belegen. Dann ist das was, wo Kinder wohl eher kaum sich da zurückziehen und sagen, boah, aufräumen. Wenn wir, aber das häufig daheim ist das häufig ein Problem, wenn eben schon so mit dieser Einstellung, boah, das musst du jetzt aber schon noch aufräumen. Das ist dann was Negatives. Und dass Kinder da dann keine Lust drauf haben, ist eh klar. Es ist beim Schlafen nicht anders. Wenn Schlafen was ist wie, du musst jetzt schlafen und vielleicht sogar zur Strafe verwendet wird, dann ist das was, wo wir uns selbst ins Knie schießen. Schlafen ist was Schönes. Steht der Wert dahinter. Erholung, Entspannung. Und wenn das was positiv besetzt ist, dann ist das auch ganz was anderes. Also das Vorbildsein selber, wie auch ich mit den Kindern in Interaktion gehe zum Beispiel oder auch mit meinen Kolleginnen, was da für eine Atmosphäre ist, das macht natürlich auch ganz viel mit dem Kind. Also das ist schon die zweite Stufe. Es gibt diesen Spruch von Karl Valentin, den viele kennen, ich kann mein Kind noch so gut erziehen, es macht mir doch alles nach. Und das sagt ganz viel aus. Es gibt auch von Fröbel, dem Gründer des Kindergartens, ein schönes Zitat, der sagt, Erziehung ist Beispiel und Liebe und sonst nichts. Und das sind genau diese zwei Stufen. Die Liebe war unsere Wertschätzung und Beispiel ist das Vorbild. Also das ist mal ganz zentral. Und dann kommt so die nächste Stufe und da sind jetzt Grenzen und Regeln drin. Also die sind nicht das Allerwichtigste. Aber die haben schon eine Relevanz natürlich. Und haben wir heute schon gesprochen. Also Regeln brauchen einfach einen Wert, der authentisch ist, der dahinter steht, dass sie überhaupt angenommen werden können, dass es auch einen Sinn macht. Also auch da vielleicht nochmal weil wir zuerst die Erziehungsstile gehabt haben, da gibt's ganz schön von Schlefind und Böhmer, die haben das so ausgelegt, dass sie gesagt haben, der autoritäre Erziehungsstil Stil. Da geht es darum, da gibt es Grenzen ohne Freiheit. Also da heißt nur, das muss gemacht werden, weil ich es praktisch sage. Also da wird alles festgelegt. Und dieser permissive, das ist ja ein nachgiebiger Erziehungsstil, da gibt es Freiheit ohne Grenzen. Also da darf man alles, da werden keine Grenzen, keine Regeln gesetzt, was auch sehr wenig Orientierung gibt. Und im autoritativen Erziehungsstil, da gibt es Freiheit in Grenzen. Also da wird wirklich geschaut, dass ein Entwicklungsraum ist, wo man je nach Alter des Kindes, je nach Entwicklung des Kindes, wo es möglichst viel machen kann. Also Selbstwirksamkeit ist ja Zaubersalz hier, da Pädagogik ganz was Wichtiges. Das Kind merkt, ich kann selbst was machen, selbst was bewirken. Und trotzdem gibt es einfach auch Grenzen natürlich. Aber die sind weit gut gesteckt und die haben auch, da erkennt man auch, da gibt es einen Grund dahinter. Bei der Sicherheit ist es schon mal ganz logisch, warum da eine Grenze gibt, aber auch bei anderen Sachen muss es einfach auch eine Grenze geben. Und da sich eben gut überlegen, wie stecke ich die und die Regeln eben auch, dass die einfach zusammenhängen mit Werten. Und da sind wir so in der Mitte der Pyramide. Und dann ist so die nächste Stufe, ist so, ja, ich nenne es jetzt mal ein Stück weit Gelassenheit. Wir könnten es auch Problemdifferenzierung nennen, also dass man eben nicht bei allem, was uns jetzt nervt, gleich auf 180 ist und sofort versucht, wie kann ich da jetzt das irgendwie belegen, dass das nie wieder passiert oder eben, das ist ja dann genau das, wo man dann ins Schimpfen und ins Nörgeln kommt. Oft schon einen halben Schritt davor, wenn man schon davon ausgeht, dass eine Regel gar nicht eingehalten wird. Man kann es einfach schauen, was wir als Problemverhalten oft sehen. Also jetzt nicht, weil das Kind irgendwie ein schwer erziehbares Kind wäre, sondern weil es das Verhalten uns halt einfach ein Problem macht. Kann man unterteilen in leichten Problemverhalten. Das ist jetzt vielleicht mal nervig oder anstrengend, aber es kommt niemand zu Schaden und es ist für uns jetzt nicht so ein Riesenproblem. Und dieses unter Anführungszeichen schwere Problemverhalten wäre halt eins, wo jetzt zum Beispiel der kleine Lukas der Hanna ins Bein beißt, weil sie das Spiel haben will, das er haben will, da kommt jemand zu Schaden. Oder weiß, was ist, was einfach für alle extrem oder auch für uns jetzt einfach extrem störend ist oder sehr auch über meine Grenzen geht, also wo man einfach sagt, das will ich jetzt wirklich nicht. Und das eine kann man eher mal versuchen, da die Aufmerksamkeit zu entziehen und vielleicht löst sich das auch auf. Häufig entstehen ja Verhaltensweisen, weil der Dünger der Aufmerksamkeit darauf gelegt wird, wie Sie es auch schon gesagt haben, so schön, wir schauen häufig genau auf das, was nicht funktioniert. Und bei der anderen Gruppe, wo wir eben sagen, da kommt jetzt jemand zu Schaden oder das ist was wirklich so über unsere Grenze geht, da muss man eben in die Handlung kommen. Damit fallen schon ganz viele Sachen weg, wo ich das Gefühl habe, da muss ich jetzt schon sagen, nein, das nicht. Ganz viele Neins können wir wirklich runterschlucken. Weil Kinder können mit einer Handvoll kooperieren. Die möchten ja eigentlich, wenn man eine Bindung zu ihnen hat. Kinder wollen ihren Bindungspersonen immer gefallen. Aber sie schaffen es auch nicht immer, weil sie eben auch nur Menschen sind. Aber sie wollen eigentlich immer kooperieren. Aber man kann einfach nur mit einer kleinen Anzahl von Neins gut kooperieren. Das kann man vielleicht noch wegschlucken. Aber wenn es den ganzen Tag nur heißt, das nicht, dann wird es einfach schwierig. Also sollte man sich diese aufbewahren, diese Grenzen, diese Neins für die Sachen, die einem wirklich wichtig sind oder wo man wirklich sagt, also kommt jetzt jemand zu Schaden. Und dann wäre der nächste Schritt, wäre also die Methode der ersten Wahl, einfach die Kommunikation. Und Kommunikation umfasst natürlich unfassbar viel und bezieht sich bei weitem nicht nur auf Worte. Da geht es wirklich um konkurrenzstimmiges Verhalten, Gestik, Mimik. Was will ich wirklich rüberbringen? Das auch in einer wohlwollenden und zuversichtlichen Art, also dass ich auch davon ausgehe, dass das Kind dem vielleicht nachkommt, wenn ich ihm das auch jetzt erkläre, in klaren, einfachen Worten, wenn ich auch sage, was jetzt wichtig wäre und nicht, was wir nicht wollen. Also wir sagen häufig ja, mach das nicht, mach jenes nicht. Und Kinder bilden nicht ab, wir auch nicht. Wir haben dann andere Bilder, also ich will nicht, dass du die Hanna beißt, dann ist das Bild von Hanna beißen präsenter wie ein anderes Bild. Wir sollten uns da eher überlegen, was wollen wir denn? Dass man liebevoll miteinander umgeht oder mal sich mal genau überlegen, was wollen wir und das ganz, ganz klar dann auch kommunizieren. Je nachdem, wie alt ein Kind ist. Also da gibt es ja auch in der Elementarpädagogik große Spannen, also zwischen zwei-, dreijährigen und 5-, bald 6-Jährigen liegen ja Welten, da liegen ja wirklich Entwicklungswelten, auch kognitiv, was da schon leistbar ist, emotional in der Entwicklung. Ja, und die letzte Stufe praktisch, das Spitzele, wäre die Konsequenz. Und die Konsequenz ist was, wo man sehr vorsichtig sein muss, weil das ganz häufig eben mit Strafe synonym verwendet wird. Und eine Konsequenz, eine gute Konsequenz ist keine Strafe. Strafe hat was ein bisschen mit Rache, das wird dir wehtun, oder das wirst dir merken zu tun. Und eine Konsequenz ist einfach eine Folge auf ein Verhalten. Und da ist es natürlich auch wichtig, dass man den Entwicklungsstand hier auch einbezieht. Also wenn ein Kind sich eben nicht souverän, frustrationstolerant verhält und es ist halt 2,5 Jahre, dann hat es viel auch mit, dass man noch im Prozess ist und dass man das ja auch erst lernen muss zu tun. Und wenig damit, dass man da jetzt noch was draufgedrückt kriegen muss, damit man was draus lernt. Ja, und das ist so diese Pyramide die sehr leitend sein kann, wenn man sich damit auch vertiefend auseinandersetzt. Das Spannende ist, dass diese Pyramide gerade in Systemen, wo der Leidensdruck sehr hoch ist, für die Kinder wie auch für die erwachsenen Bezugspersonen, ganz häufig auf den Kopf gestellt ist. Das heißt, die Basis, wo ganz viel Wertschätzung und Wert da ist, ist nicht die breite Basis, sondern das ist so das Spitzel dann von der Pyramide, die am Kopf steht. Und da gibt es kaum eine Wertschätzung. Man sieht kaum, was gut geht. Man weiß kaum, was sind uns eigentlich Werte, was ist uns wichtig. Und das, was in dem Rahmenmodell ganz oben ist, also die Konsequenz, ist dann eher die Basis. Das heißt, das macht ganz viel aus und ist in Wahrheit die Strafe. Da geht es nur drum, Strafen, Schimpfen, ganz häufig auch wirklich übergriffig zu sein. Und da gilt es eben, diese Pyramide auch mal spurweg umzudrehen, was nicht auf Knopfdruck natürlich geht, aber sich mal wirklich zu überlegen, wie kann ich mehr Wertschätzung, mehr Kinder auch sehen, positiv sehen, mehr Werte reinbringen, was lebe ich eigentlich vor, wo sind meine Grenzen, Grenzen vom Kind, welche Regeln werden relevant für uns, weil sie sich auf unsere Werte beziehen, was kann ich vielleicht mal auch drüber hinwegschauen und nicht drauf eingehen und wo muss ich wirklich dem Kind zugewandt praktisch drüber sprechen und wo braucht es manchmal auch eine Folge, weil wenn wir Folgen immer wegnehmen, dann wird es schwer zu lernen. Das Leben ist ein, wir lernen alle aus Folgen. Und wenn ich jetzt, ich habe auch mal gehabt eine Kindergartenpädagogin, die hat erzählt, dass ihr ein Kind ins Gesicht gespuckt hat. Und die war dann selbst von sich total enttäuscht, weil sie halt da drauf reagiert hat, indem sie so zurückgewichen ist und gleich gesagt hat, dass sie das nicht mag und auch eine Spur weg ein bisschen verschnupft und beleidigt war. Und eigentlich, was kann man denn auch Besseres machen? Das ist ja total wichtig, dem Kind die Folge zu zeigen. Das verletzt mich jetzt, das mag ich jetzt nicht, da hast du jetzt einen Schritt zu viel gemacht. Also das ist natürlich was, wo man ganz viel drüber nachdenken kann auch.
Danke fürs Teilen. Die Zeit vergeht wie im Flug mit Ihnen. Eine letzte Frage zum Schluss, die jeder Podcast-Gast kriegt. Wenn es eine Wünschefee geben würde, die Ihnen einen Wunsch für das Bildungssystem, für die Kinder, für die Pädagoginnen erfüllen könnte, welchen Wunsch dürfte Ihnen diese Fee erfüllen?
Oh, das ist ja fast eine gemeine Frage, wenn es nur einen Wunsch gäbe. Na, da würde ich, was ich zuerst schon angesprochen habe, gerade, dass so praktisch dieses Erreichen der pädagogischen Qualität möglich ist, da würde ich Sie mal bitten, dass Sie Rahmenbedingungen schafft, dass das möglich ist, wirklich ansetzen beim Verkleinerung von Gruppen vielleicht, dass man sich mal auch überlegt, die ganzen bürokratischen Anforderungen im elementarpädagogischen Arbeitskontext auf die Quantität, auf die leistbare Qualität und auch auf die Bedingungen, wie diese angefertigt werden müssen. Also wenn ich da zig Beobachtungsbögen neben dem Kind praktisch ausfüllen muss, inwiefern das überhaupt möglich ist, dass sie eben wirklich mal überlegt, wie kann Elternarbeit gut funktionieren. Ja, dass man Ressourcen ausbaut, Leitungskräfte schult hinsichtlich einer Mitarbeiterstärkeführung, teamstärkende Maßnahmenpakete, die Ausbildung vielleicht mal kurz überdenkt, eine Anpassung der Bezahlung ans Niveau von Grundschulpädagoginnen zum Beispiel. Also mal schauen, was kann ich tun, dass es den Bezugspersonen hier gut geht vom Kind, damit sie auch ihren guten Job leisten können. Und dann würde ich sie, wenn ich sie schon an ihrem Krawattel hätte, würde ich sie noch bitten, dass sie eine Gratisrunde an Entwicklungswissen kombiniert mit Einfühlungsvermögen vielleicht ausgibt, dass es uns leichter geht, dass wir manchmal so ein bisschen den Blick vom Kind aus praktisch tätigen. Also dass wir uns da mehr hineinversetzen, vielleicht auch wenn es stressig ist im Arbeitsalltag, dass wir uns und gerade bei diesen Kindern, was ich zuerst schon gesagt habe, die es uns oft nicht leicht machen, wo wir ja vielleicht auch nicht wissen, was haben die für einen Hintergrund zu Hause. Das ist ja was, was sich schön weiterzieht. Die haben es zu Hause oft schwieriger und haben dann auch schon, weil sie sich dementsprechend verhalten, dass es einfach auch nicht leicht ist, sozusagen das Bumm mal dann im Kindergarten und tragen das dann vielleicht ihr Leben lang weiter. Und vielleicht auch noch ganz kurz, wenn wir uns aus der frühen Resilienzforschung so eine Essenz rausnehmen, dann wissen wir, dass gerade in diesem Berufsfeld man so unglaublich viel bewirken kann, weil so Bezugspersonen von Kindern, die vielleicht aus schwierigen Verhältnissen sind, da kann man wirklich lebensverändernd sein. Wenn man eine Bezugsperson ist, die wirklich zeigt, ich sehe dich, ich sehe auch das Gute von dir, ich kann mich auch da mal vielleicht hineinfühlen. Und das kann wirklich lebensverändernd sein. Und das ist wahrscheinlich auch etwas, was Sie in Ihrem Beruf schätzen, dass man auch merkt, dass man ganz viel bewirken kann.
Und damit merkt man einfach, wie unglaublich wertvoll diese Arbeit ist von all den Pädagoginnen.
Genau. Und wie wichtig, also.
Genau.
Also es ist wirklich so, in der Nationalbank zahlt man viel Geld dafür, dass Geld geschaut wird. Ja, genau, es ist sehr bedeutungsvoll. Also es kann eigentlich kaum was Wichtigeres geben, wenn wir wissen, dass Kinder die nächste Generation sind. Dann gäbe es nichts, wo wir mehr investieren müssten in eben Ausbildung, in Rahmenbedingungen, dass da eine gute Arbeit geleistet werden kann.
Danke.
Das würde ich der Bildungsfee sagen. Aber die wird es wahrscheinlich schon wissen, wenn sie die Bildungsfee ist.
Ich danke Ihnen für Ihre Zeit, für das unheimlich kurzweilige Gespräch, für
sehr gerne.
Die inspirierenden Worte. Dankeschön.
Sehr gerne. Alles Gute auch Ihnen für Ihren Weg. Sie sind ja auch sehr inspirierend unterwegs und voller Begeisterung und ja, Herzblut. Und das ist es, glaube ich, womit man echt was bewirken kann.
Ja, ich hoffe sehr, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat. Den Link zu Iris, ihrer Plattform Blickpunkt.erziehung findest du in den Shownotes. Schau auch gerne bei mir auf Instagram oder Facebook unter Pädagogik mit Herz vorbei. Und ich wünsche dir von Herzen alles, alles Liebe und ich freue mich auf unsere nächste gemeinsame Folge nächsten Sonntag und vergiss nie, deine tagtägliche Arbeit, die du leistest, deine Arbeit mit den Kindern, ist unglaublich wertvoll. Deine Lisa.